Medienpädagogin. Sie ist Leiterin und Gründerin des Instituts für Medienverantwortung in Erlangen. Und 2009 erschien ihr Buch Antisemitismus und Islamophobie. Vielleicht noch das Detail zur Ergänzung meines Falles. Ich selber habe mich indirekt angezeigt. Ich habe nämlich die Morddrohung, die ich aufgrund des durch den Kakao gezogen werdens auf so einen islamophoben Blog erhalten habe, zur Polizei getragen. Und der findige Kommissar vom Staatsschutz hat dann nicht die Morddrohungen verfolgt, sondern seinen Kollegen ausfindig gemacht, den ja bis dato noch niemand kannte, der auf Elvi Okkas geschossen hatte und ihn quasi veranlasst, mich anzuzeigen, was er und sein Dienstherr dann auch taten. Dann die Geschichte los. Ich möchte auf den Mediendiskurs zu sprechen kommen und eigentlich das jetzt sehr reduziert tun und natürlich gleichzeitig dafür werben, dass man noch das Buch Antisemitismus und Islamophobie lese. Denn es sind interessante strukturelle Gemeinsamkeiten zwischen Diskursen vom 19. Jahrhundert des Antisemitismus und vom anti-islamischen Diskurs heute festgestellt worden, aber auch einige Unterschiede. Und ich denke, es ist ganz wichtig, da genau zu differenzieren, vor allen Dingen aber, sich nicht aufschwatzen zu lassen, dass mein Kollege Konstantin Wagner und ich diesen Diskursvergleich mit dem des Nationalsozialismus durchgeführt haben. Das haben wir nicht, das geht auch nicht. Nur so viel vorweg. Ich möchte jetzt für das, was hier schon öfters gefallen ist, das Wort der Zuweisung, mal ein paar mediale Reflexe zeigen, die wir in diesem Themenbereich sehr oft haben. Links steht ein Definitionsversuch meinerseits zum Thema antimuslimischer Rassismus. Und ich denke, wenn man die Gruppen, die genannt sind, austauscht, dann trifft es eigentlich irgendwo auf jeden Rassismus zu und auch auf Antisemitismus zu, dass es sich eben um eine verallgemeinerte Zuweisung, Stereotype, Fakten und Fiktionen handelt und eben daraus eine Gruppe stigmatisiert wird, ja, warum? Zum Erhalt hierarchischer Strukturen, Teile und Herrscher. Ich glaube, in diesem Raum brauche ich das nicht detailliert auszuführen, wie die Zusammenhänge sind. Ich nenne immer gerne die Kurzdefinition von Noah Saw für Rassismus, Vorurteil und Macht. Dies sollten wir nicht vergessen bei der ganzen Geschichte. Daneben sehen Sie einen Spiegel, der entstanden ist in einem Kontext, als es ein rassistisches Urteil gab an dem Gericht in Frankfurt, wo eine Richterin einer Frau nicht die Möglichkeit zugesprochen hat, sie frühzeitig von ihrem Mann zu scheiden, weil sie ja mit einem Moslem verheiratet ist. Und das hätte sie wissen müssen bei der Eheschließung, dass der sie schlagen dürfe. Das sei ja so im islamischen Recht. Und deswegen habe sie nicht das Recht, jetzt frühzeitig von diesem Mann getrennt zu werden. Auf der Justizebene hat eigentlich sofort ein richtiger Korrekturmechanismus eingegriffen. Man hat die Dame vom Dienst suspendiert und eine andere Richterin eingesetzt, die dann entsprechend auch ein vernünftiges Urteil gefällt hat. Das hat unsere Medien nicht gestört. Statt eigentlich hier die Gewalten zu kontrollieren, die klassische Aufgabe der vierten Gewalt, ist hier im Grunde genommen so ein zuweisender Reflex passiert, wie man ganz gut an diesem Titel hier sehen kann, dass quasi nicht das Problem bei der Justiz gesichtet wurde und natürlich auch überhaupt nicht in Frage stand, dass jetzt hier die Scharia eingeführt wird, genau das Gegenteil war ja gerade der Fall, sondern dass man hier trotzdem diesen Titel macht, wir haben es hier also quasi mit der Islamisierung Deutschlands, ein Beispiel für die Islamisierung Deutschlands und der Implementierung islamischen Rechts zu tun. Das ist ein Beispiel von vielen, wo wir im Grunde genommen feststellen können, es gibt offensichtlich Ängste, die sind sehr dominant, es gibt ein sehr emotionales Moment, momentan vielleicht bei diesem Rassismus etwas dominanter als bei anderen, aber wir kennen das bei anderen eben auch, da wird dann meistens gar nicht drüber berichtet. Aber hier wird entsprechend zugewiesen auf die markierte Gruppe, dass das Problem quasi bei ihr liege. Und dasselbe haben wir beim folgenden Beispiel, das sich ja hier in Berlin zugetragen hat und dann entsprechend von verschiedenen Medien bearbeitet wurde. Ich habe mir hier die schöne Grafik von der Bild-Zeitung mitgebracht. Das war 2006, zufällig kurz vor dem Beginn der Islamkonferenz und jetzt die Koranverteilung der Salafisten, kurz vor der Wiederaufnahme der Islamkonferenz stattgefunden hat. Dass also aus irgendeinem Grund heraus plötzlich Ängste bestanden, dass bei der Idomeneo-Oper wo also die Führer von Religionen geköpft werden sollten, dass dort also jetzt Muslime sich verletzt fühlen könnten und entsprechend irgendwas unternehmen. Und deswegen wurde die Oper abgesetzt. Ein sehr medienwirksames Ereignis hat auch dazu geführt, dass die gesamte Islamkonferenz, ich konnte mich dem noch entziehen, ich war ja nur Arbeitsgruppenmitglied, der Arbeitsgruppe Medien, habe mich zum Plenum gehört, aber alle anderen sind dahin gegangen und konnten dann persönlich feststellen, dass es doch eine schlechte Oper war. Interessant ist auch hier die Zuweisung. Das also nicht, es hatte kein Moslem verlangt, es hatte eigentlich keiner bemerkt. Die einzige Erklärung von religiöser Seite gegen diese Oper kam dann von der katholischen Kirche. Das ist dann aber in den Medien nicht mehr skandalisiert worden. Ich stelle hier mal eine Gegenprobe vor, wegen alles mit Kreuzen und so Mitra und was es da alles so Päpstliches gibt oder so, hätte man ja mal ausstatten können. Aber nein, die Zuweisung im Vorfeld war natürlich ganz klar, weil es so erklärt worden war, auch hier von Herrn Körting, dass quasi die Gefahr von muslimischer Seite aus bestünde. Diese Form von Reflexen und Zuweisungen in sehr stereotyper Art haben wir sehr oft. Zum Beispiel, wenn es um das Thema geht, ob Synagogen oder Moscheen bewacht werden oder nicht, dann schließt man aus dem Faktum heraus, dass Synagogen bewacht werden, Moscheen nicht bewacht werden, dass Synagogen gefährdeter sind als Moscheen. Dabei haben es weder Muslime noch Juden entsprechend, also die Entscheider waren woanders, aber die Zuweisung ist wiederum auf die Gefährdung der einzelnen Gruppen. Wenn wir uns relativ aktuell die Berichterstattung über den Mörder von Toulouse anschauen, wo in Frankreich eine völlig andere Berichterstattung gelaufen ist als hier in Deutschland, wo immer auch deutlich war, dass sowohl jüdische als auch muslimische Einrichtungen bewacht werden, weil ja die ersten Opfer muslimische Soldaten waren. Das ist, glaube ich, weiß nicht, wer das so wahrgenommen hat, hier bei uns hatte ich den Eindruck, dominant in Mainstream-Medien ganz klar mit dieser üblichen Zuweisung passiert, jüdische Einrichtungen müssen bewacht werden vor Muslimen. Und ich weiß nicht, ob die eine Begräbnisszene aus Marokko, die in den Tagesschau dann gezeigt wurde, ob die überhaupt verstanden wurde, dass da nicht der Täter beerdigt wurde, sondern seine Opfer, die muslimischen Opfer nämlich. Es wurde im Diskurs, fand das eigentlich kaum statt. So haben wir hier eigentlich bei bestimmten strukturellen Gemeinsamkeiten vom antisemitischen und anti-islamischen Diskurs, nämlich Einzelfälle zuzuweisen, zu verallgemeinern auf die ganze Gruppe, das konnte man ja im Rahmen der Wirtschaftskrise sehen, wo also plötzlich die jüdische Finanz debattiert wurde, weil unter all diesen Finanziers und Spekulanten auch ein paar Juden waren, eigentlich eine strukturelle Gemeinsamkeit zu diesen Zuweisungen. Es gibt Verbrecher unter Muslimen, keine Frage. Es gibt auch gewaltbereite Islamisten, sowas auch keine Frage. Aber diese verallgemeinerte Zuweisung, dass grundsätzlich von Islam und Muslimen hier eine Gefahr ausgehe. Es gibt auch in der Behandlung einen ganz entscheidenden Unterschied, nicht nur im Vergleich dieser beiden Rassismen, sondern insgesamt würde ich sagen, und das hat sicherlich historische Gründe und das hat auch eine gewisse Berechtigung, dass Antisemitismus offiziell, Antisemitismus existiert, nicht immer da, wo behauptet wird, aber es existiert, dass es aber offiziell verpönt ist. Und das, würde ich sagen, ist bei anderen Rassismen nicht der Fall. Ja, momentan die Debatte um den Antiziganismus in der Schweizer Weltwoche, also wo da die Banden mit einem pistolentragenden Kind verbildlicht werden und das ist wesentlich weniger inkriminiert von offizieller Seite als eben entsprechende antisemitische Darstellungen oder eben antimuslimischer Rassismus. Ich will da mal ein Beispiel zu nennen und wir können das dann mal als Gegenprobe testen. Als de Maizière noch Innenminister war, hatte er ein Treffen mit Imamen. Und es gab viele Anschläge auf Moscheen hier in Berlin im Laufe vom Jahr, ich glaube, das war 2010. Es gab kaum Berichterstattung darüber, jedenfalls nicht über Berlin hinaus. Also vielleicht nimmt man das hier vielleicht noch eher wahr, aber in der Bundesrepublik mache ich immer wieder die Erfahrung, auch bei Veranstaltungen, dass wenig Leute das überhaupt wissen. Und auf diese Frage angesprochen, sagte de Maizière, na klar, das kann man übrigens nachlesen, weil auf der Website des Ministerium des Innern. Es gab eine Erklärung, also dass ganz klar diese Anschläge auf Moscheen, muslimische Einrichtungen abgelehnt werden, aber man müsste natürlich auch ganz klar sagen, dass viel Gewalt von Muslimen ausgehe. Wir machen mal eine Gegenprobe. Natürlich werden Anschläge auf Synagogen verurteilt, aber wir müssen sagen, dass es tatsächlich viele jüdische kriminelle Banker gibt. Könnte man sagen. Tun wir zum Glück nicht, weil das eine mit dem anderen einfach nichts zu tun hat. Und diese Art von Trennung hier, von Relativierung und quasi auch in Haftnehmung der anwesenden Imame, sie quasi verantwortlich sind für jetzt die Verbrecher unter ihnen, das scheint hier ganz üblich zu sein und wird kaum festgestellt als ein rassistisches Muster und Motiv. Unsere Medien erfüllen in dem Zusammenhang ihre Aufgabe als vierte Gewalt leider nicht immer, das tun sie in anderen Bereichen auch nicht. Insofern können wir hier vielleicht nicht zu viel erwarten. Wir tun es natürlich trotzdem. Wir können das beim Fall Bahr-Sarrazin ganz gut sehen und wir können es momentan sehen. Ich bin dazu gestern im Deutschlandradio Kultur interviewt worden, den Fall Breivik. Es herrscht das Gefühl, dem müssen wir Raum geben, wir müssen diesen Rechtsradikalen verstehen. Das wäre Zensur, wenn wir zum Beispiel, wie wir das jetzt gefordert haben, das Institut für Medienverantwortung sein Bild nicht veröffentlichen. Weil er das ja ganz erklärtermaßen als Ziel angegeben hat und dass er die Medien dafür als Vehikel ja einplant. Das ist eine schwierige medienverantwortliche Frage. Das ist ein richtiges Dilemma. Auf der Ebene wird es aber nicht diskutiert, sondern eben unter Meinungsfreiheit. Und das hat Heiner Bielefeld, der frühere Leiter des Instituts für Menschenrechte, den wir nachher dann abwerben konnten, dort in einem Vortrag ausführlich dargelegt, wie heute, der Vortrag heißt Rassismus im 21. Jahrhundert, den können Sie auf YouTube finden, wie heute quasi unter diesem Label der Meinungsfreiheit Standards gebrochen werden, die eigentlich gar nicht unter die Meinungsfreiheit eben gehören, nämlich rassistische Diffamierung und Volksverhetzung. Das wäre eine klassische Aufgabe für unsere Medien als vierte Gewalt. Wir stellen aber immer wieder fest, dass es leider nicht so funktioniert. Wir hatten zu Beginn des Falls Marwa Escherini lange die Rassismusleugnung, die zum Rassismus gehört, wie der Dotter zum Eiweiß, dass bis man so lang lapidar eingeräumt hat, dass es vielleicht doch ein antimuslimisches Sentiment und Motiv gibt. Wir hatten die Begriffe Dönermorde und Soko Bosporus kolportiert, auch in linken Medien, was mal bemerkt wurde. Also das war überhaupt allgemein weit verbreitet und momentan setzt sich durch, dass tatsächlich der größte Skandal um die Verstrickung von Verfassungsschutz und rechten Organisationen, die ja mit dem Aufgreifen der NSU jetzt zutage treten, tatsächlich von den Mainstream-Medien unter Pleiten, Pech und Pannen abgebucht werden. Also da ist von vierter Gewalt in dem Sinne weniger zu spüren. Auch, und das ist insgesamt ein gängiges Motiv, das konnte ich am Fall Sonja B. ganz gut sehen, wenn dann nachher nichts mehr rausgekommen ist, ist halt nicht mehr interessant. Das ist bei Razzien so, ob in der Moschee oder in der Bank, Razzien kommen auf die Titelseite, das ist spektakulär, kommt bei der Razzia nichts raus, was bei den ganzen Moscheeuntersuchungen der letzten Jahre meistens der Fall war, dann kommt es entweder gar nicht mehr oder vielleicht noch im Lokalteil oder klein irgendwo im Innenteil erwähnt. Damit können die Sachverhalte nicht gewichtet werden, sondern es bleibt so ein Hoch und eine Ängstlichkeit bestehen. Leider tragen unsere Medien auch dazu bei und führen wahrscheinlich auch dann zu solchen schnellen Handlungen. Wir hatten ja hier in Berlin so einen Fall, vorzeitige Verhaftung von diesem Hani und Samir, ich kenne die Nachnamen nicht, zum Glück, aufgrund von irgendwelchen Einkäufen von Chemikalien verhaftet wurden. Großer Hype, Islamistenanschlag verhindert und so weiter und so fort. Und ich will mal den Titel aus dem Berliner Kurier vorlesen, wie man nach der Einstellung des Verfahrens getitelt hat. Nicht Irrtum, Muslime rehabilitiert oder so, ich weiß nicht, ob man das schon mal irgendwo gelesen hat. Im Berliner Kurier stand jedenfalls, Islamisten feiern Freilassung von Terrorverdächtigen. Ich will zur Rehabilitation der Medien noch ein anderes Beispiel nennen, nämlich den Berliner Tagesspiegel. Der hat sich im Fall Marwa Escherini sehr positiv hervorgetan, sehr gut recherchiert und sehr früh auch die Problematik, die Zusammenhänge erkannt. Und es ist der Tagesspiegel, der eine Liste führt von den Opfern, den Mordopfern rechtsextremer Gewalt, die dreimal so lang ist wie die des Verfassungsschutzes. An der Stelle greift tatsächlich Eine vierte Gewalt, könnten wir alle überlegen, wie man solche Momente vielleicht unterstützen kann. Denn insgesamt können wir immer wieder feststellen, ich nenne mal Mirigörisch als Beispiel, es hat Verhaftungen gegeben, es hat Prozesse gegeben, da wurde ganz schnell, ganz früh darüber berichtet. Ich glaube, da gibt es auch von Medienseite ein bisschen wenig Bewusstsein manchmal darüber, wie man auch da eingeplant ist, eine Pressemitteilung entsprechend umzusetzen und in die Öffentlichkeit zu tragen. Und haben Sie was von der Einstellung der Verfahren gehört und oder gar von einer Rehabilitation von Mirigörisch? Ich glaube bis jetzt noch nicht, obwohl sich nichts von den Behauptungen hat halten lassen. Und es sogar die Familien aufgefordert wurden, inzwischen ihre Schadensersatzansprüche zu stellen für die nächtlichen Hausdurchsuchungen, was da alles stattgefunden hat. Kein Medienthema in dem Sinn. Und mit diesen Ungleichgewichtigkeiten haben wir es entsprechend zu tun. Und ich würde sagen, wir sind da ein bisschen in einem Teufelskreis, weil es natürlich stark die Ängste bedienen kann, die dann, Polizisten, sage ich, sind auch nur Menschen, die dann natürlich in den Einsätzen entsprechend nochmal zusätzlich wirken. Ich habe selber auch schon Polizistenschulungen und Fortbildungen mitgemacht. Es ist natürlich sowieso ein Problem, dass man einen sehr eingeschränkten Blick auf die Menschheit vielleicht hat, wenn man sie von den Einsätzen her denkt, da wo man sich da bewegt. Und dass es da dann eine überproportionale Wahrnehmung bestimmter Gruppen, auf die man dann die Probleme zuweisen kann, die vielleicht ganz anderer Natur sind, wiederum gibt, das, denke ich, muss man aus der menschlichen Perspektive zunächst jemandem zugestehen. Aber wenn uns das Korrektiv für diese Dinge fehlt und wir feststellen, wie wir es jetzt hier heute Abend, denke ich, gut konnten und wie es ja dann wahrscheinlich nur die junge Welt, Entschuldigung, wenn ich das so sage, berichten wird, dann denke ich, haben wir hier ein Ungleichgewicht, das es uns schwer macht mit einer rassismuskritischen Arbeit, ob im antimuslimischen Bereich oder in anderen Diskursen. Soweit, vielen Dank. Und ich will noch eine Folie noch kurz zeigen, Entschuldigung, zum Schluss. Aus dem alten antisemitischen Diskurs aus Frankreich. Das ist das Titelblatt einer Zeitschrift, die hieß La Libre Parole. Auch im 19. Jahrhundert hat man unter dem das freie Wort, die Meinungsfreiheit, bereits dafür gekämpft, doch die Dinge sagen zu können, die man über Juden nun endlich doch mal sagen muss, nicht? Das ist eine kleine Parallele, auf die Unterschiede kann ich jetzt hier nicht eingehen. Soweit mal von meiner Seite und vielleicht können wir ja noch ein paar Punkte aufgreifen in der Diskussion. Vielen Dank.